Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Braucht die Inklusion in der deutschen Filmbranche eine Revolution? In welchem Museum hängen jetzt die Bravo-Starschnitte? Und warum war der Weg nach Deutschland für die neuen Töchter Afrikas so lang? Das 40. Filmfest München, es zeigt nicht nur neue Produktion, sondern diskutiert auch. Unterstützt von Regisseurin Caroline Link, die vor fast 30 Jahren ihren vielfach ausgezeichneten Film Jenseits der Stille über gehörlose Menschen drehte, wurde auf dem Festival heute über Inklusion im deutschen Film diskutiert. Für die Initiative Cast Me In war Drehbuchautor und Schauspieler Leonhard Grobin dabei. Schönen guten Abend.
Schönen Abend.
Was haben Sie heute auf dem Podium deutlich machen wollen?
Dass die großen Probleme, die wir zu bekämpfen haben, meistens mit Angst und Berührungsangst zusammenhängen. Und Deutschland die Angst immer mal wieder gerne kultiviert und offenbar fester Teil der Kultur sein kann in manchen Bereichen. Und ich habe versucht, zum Mut einzuladen, um diese Angst zu überwinden, um größere Sichtbarkeit für Menschen mit Behinderung im Film möglich zu machen.
Vertreter der Europäischen Filmakademie von Netflix und der Filmförderung saßen neben Ihnen. Haben Sie für die Scheunentore geöffnet?
Ich glaube, wir ziehen da am selben Strang in diesem Kampf, in dieser Revolution, die dann im besten Fall stattfinden wird.
Erzählen Sie uns doch ein bisschen, wie ist das diskutiert worden bei dem Panel? Die Angst der Filmemacher, die Angst der Schauspieler, die mögliche Revolution, von der Sie gerade gesprochen haben, die Chance. Welche Diskussionspunkte wurden da heute angerissen?
Es war am Anfang so, dass die Situation dargestellt wird und was gerade eben noch nicht gut ist, wie es ist, weil es gewisse Gruppen per se ausschließt und Barrieren baut, die nicht sein müssen. Und dann ging es zum Glück, was mich auch sehr beruhigt hat, recht schnell an konstruktive Vorschläge, auch positive Beschreibungen, was schon geleistet wird und was jetzt schon Chancen sind, die wir nutzen können, um durch Umfragetools festzustellen, wie barrierefrei, tolerant, inklusiv oder divers sind denn überhaupt aktuelle Produktionen. Die Möglichkeit, sich selber zu analysieren, was ja meistens schon komplex genug ist, um festzustellen, was sie vielleicht noch besser machen können und wo sie überhaupt stehen. Davon hat Netflix gesprochen und davon hat auch die Moin Filmförderung gesprochen. Das waren konstruktive Vorschläge aus der Gegenwart heraus, Dinge, die wir jetzt schon anpacken können.
Was fehlt denn noch im Vergleich zum Beispiel zur amerikanischen oder britischen Produktion? Zugeschaltet war ja heute auch die Theatermacherin Katie O'Reilly.
In England zum Beispiel gab es eine große Widerstandsbewegung. Das ist schon einige Jahre her, das hat dann aber eben die Wellen geschlagen, die heute in England noch spürbar sind. Dort gibt es eben nicht nur Quoten, sondern auch ein Belohnungssystem der Förderung, die darin geknüpft ist, dass es eine gewisse Sichtbarkeit in den Teams, in den Crews, in den Produktionen gibt, die sicherstellt, dass es eine gewisse Diversität gibt und eine Darstellung von unterrepräsentierten Gruppen.
Aber habe ich richtig gelesen, dass Sie Quoten ablehnen?
Nicht ablehnen. Ich würde nur sagen, die Quote kann das Symptom beheben, aber nicht den Kern der Krankheit heilen, sozusagen. Um Berührungsängste tatsächlich abzubauen und Sichtbarkeitsprobleme einfach aus dem Weg zu räumen, kann eine Quote helfen. Aber es ist eben die Regel, die dann die nicht wollen, dazu zwingt, das zu tun, was wir wollen. Aber wir können sie so, glaube ich, nicht effektiv dazu bringen, das auch zu wollen. Also das fängt mit da vorne an, das fängt in den Schulen an, das fängt in der Sehgewohnheit an, im Fernsehen, im Streaming und im Kino.
Also das heißt, Menschen, die Einschränkungen haben wie Sie, mit Glasknochen zu versichern, das würden Sie als gar nicht so wichtig empfinden, weil Sie sagen, wir brauchen eine ganz andere Sozialisierung, um diese Ängste und Berührungsängste abzuschaffen?
Genau, also der Hauptteil ist die Sozialisierung, die Gewohnheit, Berührungspunkte mit Menschen mit Behinderung. Sorgt dafür, dass man einfach weiß, dass es keine besondere Hürde ist, sondern dass es einfach um Menschen geht und dass wir uns alle auf Augenhöhe begegnen. Allerdings bei diesem Versicherungsproblem ist es auch daneben. Versicherungen im Film sind nicht darauf eingestellt, DarstellerInnen überhaupt zu versichern, überhaupt mit aufzunehmen, überhaupt Teil einer Produktion werden zu lassen. Dort werden Türen verschlossen für Menschen, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen, die vielleicht sich mehr vom Weg abbringen lassen durch so etwas. Das kann verheerende Folgen haben.
Was haben Sie selbst dabei schon erlebt?
Das Schlimmste, dass ich erst mal nicht Teil einer Produktion hätte werden können, weil ich nicht versichert worden bin als Hauptdarsteller eines Abschlussfilms der Hamburg Media School. Und dass die Produktion kurz davor stand, mich umbesetzen zu müssen zu einem Schauspieler ohne Glasknochen, um das Versicherungsrisiko zu mindern. Die Versicherung, die haben das einfach per se ausgeschlossen und keine Alternative geboten. Was so natürlich nicht gehen kann, weil sonst Menschen mit dieser Behinderung immer die Tür verschlossen bleibt. Warum sieht man keine Hauptdarsteller in Glasknochen? Das ist einer der Gründe.
Also jenseits der Diskussion heute über Angst und Berührungsängste, diese praktische Ebene, kam die heute auf dem Panel auch zur Sprache? Ich meine, ich gehe davon aus, dass Profis das alles wissen, was wir, die nicht in der Branche arbeiten, überhaupt gar nicht wissen können.
Ja, das stimmt, ja. Die praktische Ebene gerät da immer mal leicht in den Hintergrund, vor allem wenn alle so aus der Bubble sind, dann wird so die Realität auch so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt. Aber es ging auch teilweise um reale Szenarien, wie am Set gemeinsam drehen, Menschen mit und ohne Behinderung. Was macht den Unterschied? Und dass dieser Unterschied aus unseren Erfahrungsberichten eben gar nicht so groß ist, beziehungsweise manchmal einfach verschwindend und überschaubar und wirklich übersehbar groß. Das sind Erfahrungen, die uns dann auch geeint haben.
Weil Sie mir irgendwie das Stichwort geliefert haben, der Schauspieler Burkhard Klausen hat gerade über die Aneignungsdebatte gewettert. Er sagt, wenn nicht behinderte Schauspieler keine Behinderten spielen dürften, würden manche Geschichten gar nicht erzählt werden. Sie wünschen sich, dass Einschränkungen bei der Rollenvergabe nicht entscheidend sind. Treffen sich an dieser Stelle ein 72-Jähriger und ein 25-Jähriger oder liegen Sie da über Kreuz?
Also ich glaube schon, dass wir uns da treffen könnten. Ja. Er spricht ja davon, dass wichtige Geschichten gar nicht das Licht der Welt erblicken würden, wenn nicht Behinderte Behinderte spielen können. Und deshalb teile ich das auch. Also besser ist es, wenn es diese Geschichten gibt, wenn es diese Geschichten auf die Leinwand schaffen. Allerdings ist das Ideal weit weg davon, gerade wo DarstellerInnen mit Behinderung noch irgendwie um ihre Jobs bangen müssen, weil es noch nicht normalisiert geworden ist, dass auch behindert besetzt wird, wenn es mal kein Thema in der Geschichte ist, wenn es mal nicht Hauptthema des Films ist, wird es noch zum Problem, weil dann die Behinderten von den Nichtbehinderten gespielt werden und dann die Jobs eben dünn werden. Und solange das noch ein Problem ist, kann es so eigentlich nicht wirklich weitergehen.
Sagt Leonard Grubin für die Initiative Cast Me In heute beim Filmfest München. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Schönen Abend noch.
Ja, vielen Dank.
Frauen aller Länder, vereinigt euch. Das könnte die Unterzeile des Festivals Protagonistas in Berlin sein. Denn an allen Spielstätten des Hebbel am Ufer sind seit dem 21. Juni Frauen zugange, um zu zeigen, wie patriarchal ihre Heimatländer organisiert sind und was sie gegen Kapitalismus, Klimawandel, Kolonialismus und Gewalt tun. Barbara Behrendt über die ersten 5 Tage von Resistance, Feminisms, Revolution als radikal-feministische Haltung.
Los hombres privilegiados, las mujeres dominadas.
Kunst kann man das, was das feministische chilenische Kollektiv Las Tesis macht, eigentlich nicht nennen. Es ist Aktivismus, und zwar einer, der auf die Straße gehört. Das haben Las Tesis 2019 mit Der Vergewaltiger bist du gezeigt, jenem Protestsong, den hunderttausende Frauen in rund 50 Ländern auf den Straßen performt haben, auch in Deutschland. Am Eröffnungsabend spielen Las Tesis ihre Protestlieder nun im Theatersaal statt in der Sommerluft, wo auf allen Straßen Berlins gerade die Fête de la Musique tobt. Eine verpasste Chance, ihre Botschaft unter das Volk zu bringen. Aus theoretischen Texten machen sie Elektrosongs mit Widmung. An die Frauen, die zu einer heimlichen Abtreibung gezwungen sind. Oder an jene, die ihr Zuhause als unsichersten Ort der Welt erleben. Das hat einen starken Ermächtigungsdrive. Doch man muss seine feministische Theorie fleißig studiert haben, um folgen zu können. Wer nicht weiß, was mit einem kolonialen Extraktivismus in Körperterritorien gemeint ist, den Las Tesis im Programmheft aufrufen, der ist bei diesem Festival grundsätzlich fehl am Platz. Es ist das altbekannte Problem des Hau. Nicht von der Kunst, vom Theater her wird hier gedacht, sondern vom Diskurs. Fürs Finale lädt das Festival zu Workshops über Ecofeminism, Liberal und Black Feminism, Quilombolism und generationelle Griotage, was auch immer sich dahinter verbergen mag. Hierhin findet nur, wer bereits Expertin ist. Das ist schade, denn die Frage im Zentrum des Festivals könnte, weniger elitär vorgebracht, gesellschaftsverändernd sein. Was kann der Feminismus im globalen Norden vom Feminismus im globalen Süden lernen? Im Amazonas sind es Frauen, die sich gegen die organisierten Waldbrände zur Wehr setzen. In Brasilien sind es Mütter, die gegen die Verhaftung ihrer Kinder öffentliche Plätze besetzen. Auch in Iran geht die Protestbewegung von Frauen aus. Hierzulande, so sieht es jedenfalls die Sozialwissenschaftlerin Bafta Sabo, liege der Außenministerin Annalena Baerbock nur am eigenen Wirtschaftswohl, wenn sie in Südamerika um Pflegekräfte wirbt.
Feminist foreign policy in this case obviously means like taking women from the global south.
Feministische Außenpolitik heiße bei Baerbock, Frauen aus dem globalen Süden von ihren Familien zu trennen und in Deutschland die Pflegekrise beheben zu lassen. Dem Feminismus in Südamerika, das sagt die Kuratorin Margarita Zumu, gehe es nicht um Gleichberechtigung, sondern um eine Neugestaltung der Welt.
Feminism's reclaiming life. Also wir wollen uns das Leben zurückholen und zwar jenseits nur der einfachen Forderung, einen gleichen Anteil am Kuchen zu fordern, sondern diese Feminismen, und man muss sagen, Feminismen, die vor allem in den Souths verortet sind, sie wollen den Kuchen neu backen.
Kolonialismus, Kapitalismus, Klimakrise, sie sollen von einer feministischen Revolte gestoppt werden. Doch wo eine Rundum-Revolution gewünscht wird, ist es mit Abgrenzung nicht weit her. Mindestens ungeschickt ist es, dass im Online-Magazin des Festivals eine israelisch-palästinensische Soziologin die feministische Revolution mit Antizionismus in Verbindung bringt. Die Intendantin Annemie van Ackere pocht auf Nachfrage aber auf eben diese Vielstimmigkeit. Und das Theater? Das umrahmt zwar nur hier und da den Diskurs, hat aber mit Marina Oteros Deutschlandpremiere Fuck Me ein Highlight zu bieten. Die argentinische Tänzerin, die nicht tanzt, inszeniert mit Power und Herzblut, schonungslos, hochemotional, aber selbstironisch. Fuck me in this life. 5 junge Männer stehen zu Beginn aus dem Publikum auf, ziehen sich nackt aus und rennen auf die rot erleuchtete Bühne. Von 0 auf 100 zeigen sie mit ihren perfekt durchtrainierten Körpern Hochleistungstanz mit extrem harten Sprüngen. Aus der Luft direkt in den Spagat oder brutal auf die Hüftknochen. Dann Gesten, die an sexuelle Erniedrigung erinnern. Dazu sehnsuchtsvolle argentinische Musik. Die Männer tanzen das, sagt Otero, steif am Bühnenrand sitzend, was sie selbst früher getanzt habe, bis zu ihrer schweren Wirbelsäulenverletzung. Die Arbeit ist 3 Jahre alt, inzwischen geht es ihr besser. In Fuck Me zeigt sie, wie sie ihren Körper zerstört hat und gibt die Brutalität zurück an die Männerkörper, die in den weiblichen Gesten schön verfremdet wirken. Dazu zeigt sie krasse Bilder. In einem Video vor der Operation feiert sie das Begehren. Die Männer fallen über ihren fast nackten Körper her. Darunter aber geht es ums Geliebtwerdenwollen, ums Altern, die Vergänglichkeit. Den Schmerz darüber, den Körper und die Erinnerungen des Körpers im Laufe des Lebens mehr und mehr zu verlieren. Eine radikale Selbstermächtigungsperformance, die im Festival bislang singulär bleibt.
Noch bis zum 2. Juli das Festival Protagonistas im Berliner Hebbel am Ufer. Aufgepasst, westdeutsche Babyboomer. Er ist wieder da, der Starschnitt der Bravo, das Bildpuzzle am Ende von jedem Heft, das beim regelmäßigen Kauf der Teenie-Illustrierten zum lebensgroßen Wandbehang wurde. Die Opel-Villen in Rüsselsheim machen sich seit heute den Retro-Trend zunutze und so traf Ludger Fittgor auf Sternchen, Helden und Legenden.
Ausschnitt aus einem Film der TV-Serie mit Schirmscharm und Melone in den 1960er Jahren. Die Schauspielerin Diana Rigg kämpft im Hosenanzug als Spionin Emma Peel mit ausgefeilter Karatetechnik gegen die überwiegend männlichen Bösewichter dieser Welt. Ein feministisches Role Model der 68er Zeit, weltweit vielfach in Film und Fernsehen nachgeahmt. Für Opel-Villen-Kuratorin Beate Kempfert war Emma Piel in ihrer Kindheit auch persönlich ein Idol, verrät die 59-Jährige.
Emma Piel, Karate Emma, das hat uns wirklich alle so einen Ruck gegeben. Die Frau selbstbewusst, klug und vor allem auch kämpferisch, trickreich, immer wieder auf neue Ideen gebracht. Das war ein ganz neues Frauenbild.
In der Jugendzeitschrift Bravo bekam Emma Piel deshalb 1967 ein lebensgroßes Porträt als sogenannter Starschnitt. In manchmal bis zu 50 Einzelausgaben der Bravo konnten seit Ende der 50er Jahre bis 2004 Puzzleteile eines lebensgroßen Starfotos ausgeschnitten und schließlich zusammengeklebt werden. In den Bravo-Starschnitten wurden allerdings in über 4 Jahrzehnten nur 30 Frauen abgebildet, hingegen 160 Männer, betont Beate Kempfert. Für die Rüsselsheimer Ausstellung hat sie deshalb ganz bewusst einen Schwerpunkt bei den Frauen-Starschnitten gelegt. Auch der allererste Starschnitt aus dem Jahr 1959 ist einer Frau gewidmet, Brigitte Bardot nämlich.
Ja, 59, ja, also Brigitte Bardot war dem deutschen Publikum schon durch den Film Ewig lockt das Weib mit Kurt Jürgens ein Begriff, aber dann lebensgroß in die, sag ich mal, gute Stube oder das Kinderjugendzimmer, das war insofern ein Skandal, weil sie in ihrer Pose lasziv ist, aber auch relativ unbekleidet. Das heißt, diese nicht enden wollenden Beine sind in Netzstrümpfen gehüllt und auch der Ausschnitt, der Beinausschnitt ist sehr, sehr tief, wie wir vielleicht erst so in den 80er Jahren kennen. Also das war schon ein Hingucker.
Und begründet den Ruf der Bravo als etwas anrüchige Jugendzeitschrift, in der die Leserschaft sich ab 1969 auch von einem gewissen Dr. Sommer Tipps für guten Sex holen konnte. 1972 wurde ein Artikel, in dem es um Selbstbefriedigung ging, von der Bundesprüfstelle als jugendgefährdend eingestuft und verboten. Beate Kempfert.
Und in den 70er Jahren haben wir noch so eine verknöcherte Zeit. Also die, die es erlebt haben als Jugendlichen, wissen das noch. Bravo durfte teilweise an Schulen nicht gelesen werden. Elternhäusern fanden das den reinsten Schund und teilweise war es sogar verboten, Bravos zu kaufen. Dr. Sommer hat aber deswegen eine wichtige Leistung gebracht. Also es war ein Mediziner, Goldstein, auch Theologielehrer, also hatte auch einen ganz anderen Aspekt. Und wir haben eben Begriffe auch gelernt zu sprechen wie Glied, Scheide, Padding. Das war im Elternhaus wirklich gar nicht möglich gewesen. Also ein ganz aufklärerischer Aspekt.
Wir, meine Damen und Herren, würden uns freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin alles Gute für Sie und auf Wiederschauen. Das war eine Sendung Ihres ZDF.
Von den meist eher seichten Popstars der Hitparade mit Moderator Dieter Thomas Heck über die Leder-Rock-Lady Susi Quattro aus dem Jahr 1973 bis zum einzigen Rapper, nämlich Eminem, im Jahr 2000 reicht der Bogen der Starschnitte, die nun in Rüsselsheim zu sehen sind. Es fällt auf, dass immer wieder Fernsehserien oder Kinoblockbuster der jeweiligen Zeit die Porträts der Stars anregen. Und immer wieder Rock und Pop. Die Beatles-Starschnitte, die in der Ausstellung um eine Vitrine von Fanartikeln aller Art ergänzt werden, bilden Mitte der 1960er Jahre eine Art Höhepunkt des Starschnittkults. Mit der Einführung des Privatfernsehens ab Mitte der 1980er Jahre und der Vervielfältigung der TV-Kanäle verändern sich auch die Starcover der Bravo. Das dokumentiert die Rüsselsheimer Ausstellung. Kuratorin Beate Kempfert.
Wir sind wahrscheinlich in unseren Sehgewohnheiten verändert. Also wenn wir sozusagen als Boomer-Generation wissen noch, okay, wir hatten ein Fernsehprogramm, wir hatten wenige Fernsehsendungen, auch die Musik war rar, Mode war rar. Und plötzlich entwickelte sich das dann auch sehr schnell lawinenartig und dann spätestens seit dem Internet wirklich überflutend, Tsunami-mäßig. Und vielleicht ist das auch so etwas, was sich dann in der Gestaltung niederschlägt.
Auch diesen Medienwandel zeigt die große Rüsselsheimer Ausstellung eindrucksvoll. Unbedingt sehenswert.
Seit heute bis zum 1. Oktober in den Opel-Villen in Rüsselsheim Bravo-Starschnitte, eine Sammlung von Legenden. Hier geht's weiter mit Christian Neugebauer.
In Charleston im US-Bundesstaat South Carolina ist das internationale afroamerikanische Museum eröffnet worden. Die Idee für das Projekt geht auf das Jahr 2000 zurück. Es widmet sich der Geschichte, Kultur und dem Einfluss der afrikanischen Diaspora. Nach Darstellung des Museums zeigt die Ausstellung, wie versklavte und freie Schwarze die wirtschaftliche, politische und kulturelle Entwicklung in den Vereinigten Staaten und darüber hinaus geprägt haben. Der Bau wurde an der Gatson's Werft in Charleston errichtet, über die schätzungsweise 45% der versklavten Afrikaner in die USA kamen. Ab Dienstag ist das Museum für die Öffentlichkeit zugänglich. In Berlin ist ein neuer jüdischer Campus für Bildung, Kultur und Sport eröffnet worden. Auf dem Gelände im Stadtteil Wilmersdorf gibt es Kunstateliers und Musikstudios, zudem eine Kita, eine Grundschule und ein Gymnasium. Auch ein Kino, eine Sport- und Veranstaltungshalle sowie ein koscheres Restaurant sind zu finden. Namensgeber des 40 Millionen Euro teuren Campus ist der Hauptsponsor, die britische Pierce Stiftung. Finanziell unterstützt wird das Projekt unter anderem aber auch vom Bund und vom Land Berlin. Die aus dem neuen Deutschland hervorgegangene Tageszeitung ND steckt in einer finanziellen Krise. Da die Einnahmen geringer und die Kosten höher ausgefallen seien als erwartet, habe sich aktuell ein Fehlbetrag von rund 635.000 Euro ergeben, berichtet die in Berlin erscheinende Zeitung. Ab dem August werde daher nur noch die Wochenendausgabe am Kiosk erhältlich sein. Außerdem würden zum Jahresende 4 Vollzeitstellen gestrichen, darunter 2 in der Redaktion. Zu DDR-Zeiten war das Neue Deutschland das Zentralorgan der SED. Seit 1990 versteht sich das Blatt als sozialistische Tageszeitung, gerät wegen zu geringer Auflage aber immer wieder in wirtschaftliche Schieflage. Deutsche Wissenschaftler haben in Kirgisistan Hinweise auf eine neue Saurierart entdeckt. Das sagte der Gotha-Forscher Tom Hübner von der Thüringischen Stiftung Friedenstein nach einer Expedition in dem zentralasiatischen Land. Demnach stießen die Paläontologen im Geologischen Institut der Universität Bischkek auf noch unbearbeitete Funde einer länger zurückliegenden Grabung. Die Knochen haben etwa 165 Millionen Jahre in der Erde gelegen. Dass sie so lange unbeachtet im Institutsdepot verbrachten, sei dem Umstand geschuldet, dass in ganz Kirgisistan nur ein Paläontologe arbeite, so Hübner.
Es war einmal. Vor mehr als 30 Jahren, da brachte Margaret Busby, die erste schwarze Verlegerin in Großbritannien, Texte schwarzer Frauen heraus. Der Weg der Töchter Afrikas nach Deutschland war lang, aber gerade sind 30 Stimmen der zweiten Anthologie bei uns erschienen. Christa Morgenrath, Chefin der Kölner Stimmen Afrikas, ist Mitherausgeberin dieser deutschen Sonderedition von Neue Töchter Afrikas. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was war 1992 das Bahnbrechende an der Anthologie von Margaret Busby?
Das Bahnbrechende war, dass überhaupt Texte von schwarzen Frauen zusammengestellt wurden, was es zuvor eben einfach gar nicht gegeben hat und dass es eben Stimmen aus der ganzen Welt waren. Nicht alle Literatinnen, sondern auch Akademikerinnen, Wissenschaftlerinnen, Aktivistinnen, schreibende, intellektuelle Frauen.
Die jetzt auf Deutsch erschienene Textauswahl der zweiten Anthologie ist ja ein besonderes Projekt, kann man sagen. Was war Ihnen und Ihrem Team wichtig?
Also wichtig war erstmal, weil wir ja eine kleinere Fassung herausgegeben haben von rund 200 Stimmen, dass die Auswahl von hier lebenden schwarzen Frauen getroffen wurde. Denn uns war wichtig, hier eine Verbindungslinie zu den in Deutschland lebenden schwarzen Frauen auch herzustellen und zu fragen, was ist aus den auch historisch bedeutsamen Texten, weil es geht Mitte des 19. Jahrhunderts los mit den Texten, was ist heute für diese Frauen, die in Deutschland leben und auch aktivistisch oder schriftstellerisch tätig sind, wichtig und was sollten wir heute hier in Deutschland erfahren?
Was sagen Sie, waren die wichtigsten Kriterien für die deutsche Veröffentlichung von eben Teilen der Anthologie Neue Töchter Afrikas?
Dass wir versucht haben, diese historische Bandbreite ein wenig abzubilden. Das war auch für dieses Kuratorinnen-Team von 4 schwarzen Frauen wichtig. Gerade auch zu sehen, wo sind die Traditionslinien, wie sind bestimmte Diskurse auch entstanden über schwarzen Feminismus, über antirassistische Bewegungen. Das, was sie heute in ihrer Arbeit auch stärkt. Also zu beobachten, wie sind bestimmte Strukturen entstanden oder auch überwunden worden. Die Kriterien waren, in ganz unterschiedlichen Genres und Sujets zu schreiben, also in Gedichten, in Personal Essays, in Vorträgen. Wo und wie treten sie mit ihren Themen an die Öffentlichkeit? Das ist etwas, was wir ja durchaus auch heute in Deutschland bei den afrodeutschen Frauen beobachten können, dass sie sehr vielfältig ihre Stimme erheben und ihre Themen in der Öffentlichkeit anbringen. Da gibt es nicht so eine scharfe Trennung zwischen akademischen Bereichen oder künstlerischen Bereichen. Das greift alles sehr viel mehr ineinander, um eben tatsächlich was in Bewegung zu setzen.
Beim Überblick der 30 Texte, ist da ein gemeinsamer Nenner drin?
Der gemeinsame Nenner ist die Sisterhood, also die Geschwisterlichkeit, das, was die Frauen bei all ihrem Schmerz und ihren schlimmen Erfahrungen dann trotzdem trägt. Also es ist eine ganz starke Solidarität und ein gegenseitiges sich stärken. Und das spürt man eigentlich in allen Texten. Und das gibt diesem Band auch bei den vielen, auch schwierigen Themen trotzdem etwas sehr Erfreuliches und was Triumphales zum Teil auch. Weil dadurch, dass die Frauen über das sprechen und das veröffentlichen, überwinden sie einen Teil des Schmerzes und teilen es mit anderen. Wir wissen, dass darüber sprechen einfach auch immer die Möglichkeit ist, andere Betroffene zu erreichen und sich darüber eben einfach auch ein Stück zu empowern.
Machen Sie mich doch mal neugierig. Wovon erzählen die Texte, die Sie am meisten beeindruckt haben?
Die mich persönlich beeindruckt haben. Ja, das sind die, wo die Frauen sehr, sehr mutig und sehr verletzlich eigentlich ihre Probleme thematisieren und ihren Schmerz offenlegen. Also das sind Demütigungen, die sie zum Beispiel als geflüchtete Frauen erleben. Es sind Demütigungen in alltäglichen Situationen, also in einen Laden zu kommen und der Sicherheitsmann verfolgt mich einfach nur, weil ich eine schwarze Frau oder eine schwarze Person bin, also dass ich aufgrund meiner Hautfarbe für eine Diebin gehalten werde. Da, wo es zu Konflikten zwischen Töchtern und Müttern kommt, weil die Mütter, um zu studieren, ihr Land verlassen mussten und damit zum Teil auch ihre Kinder zurücklassen mussten. Das sind so sehr, sehr, sehr persönliche und aus Erfahrung getränkte Texte, die einem sehr unter die Haut gehen.
Sie und Ihre Kollegin sind nicht schwarze Herausgeberin. War dieses Projekt für Sie dann auch eine besondere Herausforderung, weil besonders viel Sensibilität nötig war?
Ja, absolut. Deswegen haben wir auch versucht, außer uns nur schwarze Frauen quasi an die Arbeit zu bekommen und eben auch schwarze ÜbersetzerInnen zu engagieren, die natürlich genau für diese sehr, sehr sensiblen Themen eine ganz andere Vorgeschichte und eine ganz andere Sensibilität mitbringen, die wir als weiße Frauen natürlich überhaupt nicht in unserer Erfahrungswelt beifügen können. Insofern war das auf jeden Fall ein Experiment, aber wir können jetzt sagen, dass es doch gelungen ist, genau.
1992, die erste Anthologie, war in vielen Ländern der Welt ein Knaller. Haben Sie eine Erklärung, warum er nie auf Deutsch erschienen ist und Sie jetzt beim zweiten Band Kernerarbeit geleistet haben?
Naja, ich meine, Literaturen von afrikanischen Autoren sind zu der Zeit überhaupt gar nicht bekannt gewesen in Deutschland. Also es sind Ende der 80er die ersten Anthologien mit literarischen Texten erschienen und die Frauen standen logischerweise da immer noch weiter hinten an. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir in Deutschland immer sehr viel mit Übersetzung zu tun haben. Also wenn man im anglophonen Raum schreibt, hat man generell als Afrikanerin oder Afrikaner besser Chancen, publiziert zu werden. Und ich glaube, der deutsche Literaturmarkt schaut auch sehr stark nach Amerika, was da als erfolgreich gilt. Das schaut man sich hier dann auch genauer an und verlegt es vielleicht.
Sagt Christa Morgenrath von Stimmen Afrikas über das von ihr mit herausgegebene und gerade erschienene Buch Neue Töchter Afrikas, 30 Texte. Ich danke Ihnen sehr.
Vielen Dank Ihnen.
Letztes Jahr rannte das Publikum dem Kölner Wallraf-Richarts-Museum die Bude ein, wie die klassischen Meister der Malerei das Motiv der Susanna verarbeitet hatten, der Prophet Gabriel zu Hilfe eilen muss, weil zwei weltliche Herren ihr Begehren mit Gewalt erzwingen wollen. Das interessierte viele. Nun gibt's eine Fortsetzung. Junge Menschen haben kuratiert, wie junge Künstlerinnen und Künstler heute mit dem Motiv umgehen.
Frau sein. Fühlt sich manchmal verdammt hart, verdammt unfair, verdammt klein gehalten und verdammt eingesperrt an.
Ein Auszug aus Freier Dieckmanns Gedicht Gläserne Decke, zu hören und als Illustration zu sehen auf einem Monitor in der Ausstellung Susanna und Du. Auf dem Bildschirm läuft ein Loop mit Bildern, Performances, Erläuterungen zu den Installationen. Fast 150 Arbeiten werden in der Ausstellung gezeigt. Die meisten digital, aber 50 auch analog. Denn mehr passten nicht in den Raum, der die Schau beherbergt. Einige der Arbeiten sind signiert, alle sind ohne Titel. Eine bewusste Entscheidung.
Es gab relativ viele Einsendungen und wir haben das ohne auf die Namen von den jeweiligen Menschen, die irgendwas eingeschickt haben, ohne das Alter zu wissen oder andere Hintergrundinformationen von den Künstlerinnen und Künstlern zu wissen, einfach demokratisch mit dem Kuratorinnen-Team ausgewählt.
Die Gymnasiastin Jule Büchter hat gemeinsam mit drei anderen OberstufenschülerInnen Susanna und Du konzipiert. Der rote Faden ist wie bei der ersten Ausstellung zum Thema Susanna vom Mittelalter bis MeToo das Susanna-Motiv. Eine junge Frau, die beim Baden von zwei alten Männern bedrängt wird. Ein Motiv so alt wie die Menschheitsgeschichte. Ein Motiv, das auch heute noch nichts von seiner Bedrohung verloren hat. So ist das Titelbild der Ausstellung ein Werk, das an die Popart im Stil Roy Lichtensteins erinnert und eine junge Frau zeigt, die sich in die Haare fasst und schreit »No means no«. Nein heißt nein.
Meiner Meinung nach ist No Means No auch einer unserer wichtigsten Werke, einfach weil es genau das anspricht, was viele Menschen noch immer nicht verstanden haben. Dass wenn man einmal Nein sagt, dass das auch wirklich Nein heißt und dass man dann auch nicht noch dreimal nachfragt oder diese Grenzen einfach nicht respektiert, sondern dass Nein immer Nein heißt.
Erklärt Co-Kuratorin Dorothea Scherer. Die Bedrohung für Frauen, die Angst vor sexuellen Übergriffen, vor Schmerz, wird in allen Arbeiten deutlich. Neben Bildern, die das gequälte Gesicht einer Frau zeigen, deren Haare gewaltvoll von zwei Männern nach hinten gezogen werden, oder einem Torso, der große Narben auf dem Oberschenkel aufweist, ist es unter anderem eine Deckeninstallation, die eindrücklich die Scham und die Qual sexueller Übergriffe deutlich macht, wie Charlotte Zenz aus dem Kuratorinnen-Team erläutert.
Also das sind eben alles Krawatten, die zerschnitten wurden von der Künstlerin und dann eben sozusagen aufgefädelt wurden auf Schnüre. Und die Schnüre wurden dann jetzt hier an der Decke eben angebracht und die verbinden sich zu so einem Netz.
Bevor die Künstlerin die Krawatten auf die Schnüre zog, wurden sie gewaschen. Auch dies zu sehen auf dem Monitor im Raum. Die jungen Kuratorinnen haben die Arbeiten in Werkgruppen gegliedert. Lautes neben Leises gepackt, Porträts und Collagen nebeneinander und Ölgemälde von Acrylarbeiten getrennt, um alle glänzen zu lassen. Keines der Bilder lässt die BetrachterInnen kalt. Nicht die junge Frau, die vor einem Peiniger durch Glas springt, nicht das kleine Mädchen, das einen Teddybären in der Hand hält und von einem übermächtigen Schatten verfolgt wird. Viele Werke sind sehr explizit und das ist auch gut so, meint Jule Büchter.
Weil uns war es total wichtig, dass wirklich die Realität gezeigt wird und vor allen Dingen, wie halt auch junge Menschen die Realität sehen. Und ja, dass es halt einfach wirklich gezeigt wird, dass das immer noch ein total großes Problem in der Gesellschaft ist und dass man nichts irgendwie vertuschen muss, nirgendwo die Augen verschließen muss.
Es gibt eine Triggerwarnung vor dem Besuch, sodass man sich bewusst entscheiden kann. Die BesucherInnen sollen sich gut aufgehoben fühlen und nicht nur die Bilder, Installationen und Skulpturen sehen, sondern auch selbst aktiv werden.
In der Mitte des Raums haben wir einen Tisch hier stehen und mit Karten in Regenbogenfarben und eine Wand, wo man seine eigene Geschichte zu diesem Thema aufschreiben kann und dann an die Wand bin kann sozusagen und jeder etwas von sich hier lassen kann. Manchen Menschen hilft es vielleicht, sich so zu befreien, manche anderen Menschen hilft es vielleicht, solche Dinge zu lesen, damit man weiß, dass man nicht alleine ist.
Zusätzlich gibt es ein vom jungen Kurator Peter Schätzmüller entworfenes Begleitprogramm, in dem unter anderem Fragen wie, wann ist ein Flirt diskutiert werden. Susanna und Du ist eine überraschend klug durchdachte Ausstellung mit Arbeiten von NachwuchskünstlerInnen, konzipiert von SchülerInnen. Eine Ausstellung, die zeigt, wie bedrohlich die Lage für Frauen immer noch ist, wie stark dies die junge Generation beschäftigt und wie wichtig es ist, dieser Generation zuzuhören. Sie hat viel zu sagen, wie Susanna und Du eindrücklich unter Beweis stellt.
Susanne Löweg über die Ausstellung Susanna und Du im Wallraf-Richarts-Museum bis zum 15. Oktober. Hier ist Fazit und es ist Zeit für die Kulturpresseschau. Wer jetzt bei Tobias Wenzel nichts zum Schmunzeln findet, der, das verspreche ich Ihnen, hat morgen bestimmt nichts zu lachen.
Wer ist besser oder weniger schlecht, Mensch oder Maschine? Und kann etwas so schlecht sein, dass es wieder gut ist? Diese Fragen schweben über den Feuilletons vom Montag. Herr Küppersbusch, was war schlecht vergangene Woche, fragt wieder die Taz. Und Friedrich Küppersbusch antwortet, Helene Fischer hat Nasenbluten. Und was wird besser in dieser Woche? Erste singende KI. Die würde sich dann gar nicht verletzen oder trotz Verletzung immer weiter singen. Aber vielleicht wäre der Gesang schlechter als der von Helene Fischer. Überschätzen wir also die künstliche Intelligenz? Ja, diese Antwort entnimmt man jedenfalls Adrian Lobes Artikel für die Welt. Die Sprach-KI, die mit riesigen Datenmengen aus dem Internet trainiert wurde, hat die Schleusen der Textproduktion geöffnet. Jeden Tag fluten massenhaft KI-generierte Texte die digitalen Kommunikationskanäle, schreibt Lobe und stellt dann die entscheidende Frage. Was aber, wenn künftig KI-Systeme mit computergenerierten Texten trainiert werden, wenn also Maschinen mit dem gefüttert werden, was andere vorher ausgespuckt haben, und Texte nur noch wiederkäuen? Das haben britische und kanadische Wissenschaftler untersucht, und zwar am Beispiel eines Textauszugs aus einem Wikipedia-Artikel über Kirchtürme in einer englischen Grafschaft. Nach dem 9. Recycling-Durchgang hat die KI nicht mehr von Kirchtürmen gesprochen, sondern eine Geschichte von roten und blauen Hasen erzählt. Adrian Lobe deutet das Forschungsergebnis im Weltartikel so: Die künstliche Intelligenz habe sich selbst kannibalisiert und deshalb halluziniert. Dann doch lieber den Menschen machen lassen, der ist ja auch viel sensibler. Der Theaterregisseur Christian Weise hat auf einer Seebühne in Mannheim Friedrich Schillers Wilhelm Tell inszeniert, als Musical, in dem die Schweizer Karpfenkostüme tragen. Man wolle schließlich keine kulturelle Aneignung betreiben, erklärt Slam-Poet Nektarios Vlachopoulos, der als Konferencier durch den Abend führt, die Karpfenidee, schreibt wiederum Christiane Lutz in der Süddeutschen Zeitung und deutet das so. Also lieber die Umkehr der Aneignung. Statt im Karpfenteich so zu tun, als wäre man in der Schweiz, holt Weise die Schweiz in den Karpfenteich. Allerdings ist das Fazit der Kritikerin ernüchternd. Hier wird jeder Inhalt von der Idee des Musicals erdrückt, schreibt Lutz in ihrem Artikel mit der Überschrift »Karpfe Diem«. Allerdings gibt sie zu, die Idee mit den Karpfen wirke so gaga, dass sie an sich schon wieder gut sei. The Room, der Kinofilm von und mit Tommy Wiseau über einen Banker, der von seiner Freundin betrogen wird, ist so schlecht, dass er schon wieder gut ist. Jedenfalls gut, um über die unfreiwillige Komik darin zu lachen. Am Dienstag jährt sich zum 20. Mal die Premiere des, wie es Andreas Scheiner in der Neuen Zürcher Zeitung formuliert, Meilensteins des filmischen Dilettantismus. Im Laufe der Jahre wurde der Film Kult. Die ersten Zuschauer waren 2003 allerdings noch nicht vollauf begeistert, wie Scheiner schreibt. Nach anfänglicher Konsternation verfolgte das Premierenpublikum das Melodrama dann offenbar mit fortwährendem Gelächter. Gemäß dem Kritiker von Variety, der vor Ort war, machte sich allerdings auch Unmut breit über den gnadenlos exaltiert gespielten Film, der durch sinnbefreite, stümperhaft inszenierte Szenen einen beispiellosen kinematografischen Nihilismus beschwor. So etwas habe es wohl noch nie gegeben, schrieb er in seiner Kritik. Ein Film, der die meisten Leute veranlasst, ihr Geld zurückhaben zu wollen, nach 30 Minuten. Das soll die künstliche Intelligenz diesem Regisseur erstmal nachmachen.
Die Kulturpresseschau von und mit Tobias Wenzel. Das war Fazit mit Gabi Wuttke.